My place in tech changes every day, but I don't fear the future because I'm with the leader, Pluralsight. Their online learning platform has the hands-on, expert-led courses I need to master new tech skills and create bigger impacts so I can learn quickly and stay ahead. With Pluralsight, I don't fear what's next. I embrace it. Tap in at Pluralsight.com and see for yourself.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Im Jahr 2005 wird der US-Soldat Joe in einem Experiment des Militärs eingefroren und aus Versehen erst 500 Jahre in der Zukunft wieder aufgetaut. Tja, blöd gelaufen. Als er im Jahr 2505 wieder aufwacht, ist die Menschheit vollständig verblödet. Mangelhafte Bildung, Konsumwahn und genetische Einflüsse haben dazu geführt, dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind, kritisch zu denken oder komplexe Sachverhalte zu verstehen. Und Joe, der in seiner Zeit nur mittelmäßig intelligent war, gehört plötzlich zu den intellektuellen Heißdüsen jener Zukunft. Anfangs sind die Menschen ihm gegenüber skeptisch, aber irgendwann erkennen sie sein geistiges Potenzial. Sie bitten ihn, ihnen selbst wieder das Denken beizubringen und die vollständig zusammengebrochene Gesellschaft wieder halbwegs in Ordnung zu bringen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine kurze Zusammenfassung eines Films, und zwar der bitterbösen Satire Idiocracy des amerikanischen Regisseurs Mike Judge aus dem Jahr 2006. Sie brauchen den Film nicht unbedingt sehen, ist stellenweise ein ziemlicher Klamauk. Aber sein Sujet regte mich zum Nachdenken an. Was passiert mit einer Gesellschaft, in der Menschen immer mehr konsumieren und sich geistig kaum noch anstrengen müssen, weil es Maschinen und Technologien vollständig für sie übernehmen? Mehr als 200 Millionen Menschen weltweit nutzen schon jetzt täglich generative Sprachmodelle. Sie geben nicht nur Antworten auf einfache Fragen, sondern erschaffen Texte, Bilder, Musik und vieles mehr. Wir nutzen sie zunehmend, damit sie für uns die Hausaufgaben machen, PowerPoint-Präsentationen erstellen und Liebesgedichte oder Grabreden schreiben lassen. Mit ihrer Hilfe können wir jede mathematische Aufgabe ausrechnen, Lebensläufe aufsetzen, Musik komponieren oder medizinischen Rat einholen. Der Ihnen allen bekannte Prototyp ChatGPT ist gerade einmal 3 Jahre auf der Welt, aber wir vertrauen dem digitalen Kleinkind schon jetzt wie einem uns intellektuell überlegenen alten Weisen. Mir geht es hier und heute nicht um die Vorzüge der künstlichen Intelligenz im Allgemeinen für unsere Gesellschaft. Die sind ohne Zweifel vorhanden. Weil sie riesige Datenmengen überblicken kann und das besser als wir Menschen, kann sie bei einer Menge Aufgaben helfen, zu denen wir alleine so ohne weiteres gar nicht in der Lage wären. So kann sie beispielsweise in der Pharmazie Molekülgerüste für neue Medikamente finden. In der Medizin kann sie krankhafte Hautveränderungen diagnostizieren helfen. Und in der Finanzwelt kann sie Menschen dabei unterstützen, Steuerbetrügereien aufzudecken und vieles mehr. Und dennoch lässt sich aus den unbestreitbaren Vorteilen der KI für unsere Gesellschaft noch lange nicht ableiten, was sie mit jedem Einzelnen von uns macht. Bei aller Begeisterung für eine solche Technologie interessiert mich, wie immer, der Mensch dahinter und natürlich sein Gehirn darin. Ohne Zweifel machen Chatbots viele Arbeitsprozesse beispielsweise einfach, schnell und bequem. Was aber macht es darüber hinaus mit unserer Fähigkeit, kritisch zu denken, komplexe Dinge zu entscheiden oder kreativ zu sein? Wenn wir all das abgeben und damit ein kleines Stück auch aufgeben? Platt gesprochen, holt ChatGPT das Beste aus uns heraus oder macht es uns langfristig möglicherweise dumm? In dieser Podcast-Folge möchte ich dieser sehr spannende Frage einmal nachgehen. Zunächst werden wir das Geschenk eines ägyptischen Gottes in Empfang nehmen. Wir werden die Französische Revolution in gerade einmal 5 Minuten durchleben und unser Gedächtnis schnell mal ins Internet hochladen. Wir blicken in ein Gehirn, das ChatGPT nutzt. Wir werden mit der Hilfe eines künstlich intelligenten Roboters aus einem brennenden Haus fliehen. Und wir unterhalten uns mit meiner Oma über das Sockenstopfen. Und am Schluss gehen wir ein weiteres Mal gemeinsam ins Kino. seien Sie ganz herzlich willkommen zu dieser Folge, die Ihnen wahrscheinlich das ein oder andere Mal den Atem stocken lässt. Beginnen wir ganz vorne. Jeder technologische Fortschritt der Menschheit fußte im Grunde genommen auf einem von drei Wünschen. Der erste Wunsch war es immer schon, Zeit zu sparen. Denken Sie bitte an einen Reißverschluss oder an die Mikrowelle oder an die E-Mail. All diese Dinge wurden letztlich erfunden, damit es schneller geht. Der zweite Wunsch war es von jeher, körperliche Arbeit zu minimieren. Beispiele hierfür sind der Gabelstapler, der Elektrorasenmäher oder die Waschmaschinen. Diese Geräte haben unser Leben leichter gemacht. Und der dritte Wunsch war es immer schon, anstrengendes Denken so gut es geht zu vermeiden. So weist mir das Navi beispielsweise im Auto ganz bequem den Weg zum Supermarkt. Da muss ich mich nicht selbst orientieren oder umständlich irgendeine Karte lesen. Vor Ort bewahrt mich ein digitaler Einkaufszettel vor dem Vergessen der von der Ehefrau aufgetragenen Lebensmittel. Und falls ich dennoch überfordert bin, dann rufe ich sie fix an. Mein Gedächtnis muss ich dafür nicht bemühen, denn ihre Nummer ist im Kurzwahlspeicher meines Handys. So gerät der Supermarkteinkauf nicht zum völligen Fiasko. Also, ich spreche natürlich nicht von mir, ne, klar, sondern von einem Freund, dieser kleine Schussel. Menschen erleben Denkprozesse gemeinhin also als anstrengend. Und wollen daher so weit wie möglich diese Dinge erleichtern oder vielleicht sogar ganz vermeiden. Und wie Sie täglich in der Politik sehen, gelingt das manchen schon ganz vortrefflich. Die Erfindung generativer Sprachmodelle ist also zunächst einmal nur das konsequente Weiterspinnen jenen roten Fadens, der sich schon immer durch unsere Geschichte gezogen hat. Also alles doch kein Grund zur Sorge, oder? Und zugegeben, Sorgen hat sich unsere Spezies ja immer schon gemacht bei kulturellen oder technologischen Neuerungen. In Platons Dialog Phaedron, etwa um 370 vor Christus, schenkt der ägyptische Gott Teut dem König Thamos die Schrift. Sie sei eine äußerst wertvolle Gedächtnishilfe, man bräuchte sich nicht mehr so viel merken, schwärmt der Gott. Der König reagiert jedoch skeptisch und antwortet ihm, die Schrift werde das Gedächtnis der Menschen wohl kaum stärken, sondern eher schwächen, weil sie sich fortan viel mehr auf ihre Aufzeichnungen verlassen würden, statt sich aus eigener Kraft zu erinnern. Das ägyptische Reich mag vergangen sein, aber die Sorgen sind geblieben. Mitte des 15. Jahrhunderts wurde in Mainz der Buchdruck erfunden, wie Sie wissen. Und als sich ab dem 16. Jahrhundert immer mehr Bücher unter den Gelehrten und Gebildeten verbreiteten, warnten Männer wie Erasmus von Rotterdam oder sogar Martin Luther vor der Inflatio Librorum, also der Bücherschwemme. So viele Bücher würden die Menschen verwirren und völlig überfordern, statt sie zum Denken anzuregen. Dabei waren beide übrigens starke Nutznießer dieser modernen Technik. Bei der Einführung des Telefons Ende des 19. Jahrhunderts sorgte man sich, dass Menschen, die nicht mehr von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen würden, sozial vereinsamen, vielleicht sogar verrohen könnten. Und als der Taschenrechner ab den frühen 1980er Jahren nach und nach Einzug in die Schulen hielt, waren Tausende von Pädagogen in unserem Land überzeugt, die Kinder würden ab diesem Zeitpunkt nie wieder richtig rechnen lernen. Auch bei Chatbots des Jahres 2025 könnte man daher zunächst sagen, ach, wieder mal der typisch deutsche Kulturpessimismus. Ja, vielleicht ist da was dran. Doch etwas ist dieses Mal anders. Weder die Schrift, noch der Buchdruck und auch nicht das Telefon oder der Taschenrechner haben uns das eigenständige Denken erspart. Sie mögen es an vielen Stellen erleichtert haben, aber sie haben es nie vollständig ersetzt. Bücher musste man immerhin noch selbst lesen und die Texte verstehen, Taschenrechner musste man richtig bedienen können. Alles das brauchte Wissen im Vorfeld und Denken währenddessen. Generative Sprachmodelle gehen hier deutlich weiter. Erstmals in der Geschichte können sie uns geistige Aufgaben und Arbeiten vollständig abnehmen. Ein Klient erzählte mir neulich von seiner 15-jährigen Tochter, die für den Geschichtsunterricht ihrer Schule den Verlauf der Französischen Revolution zusammenfassen musste. Der Zeitraum, den sie dabei abdecken sollte, reichte vom Sturm auf die Bastille 1789 bis zum Tod des Jakobiners Robespierre 1794. Die junge Dame klappte ganz entspannt ihr Laptop auf, stellte die vorgegebenen Fragen, ChatGPT kopierte dessen Antworten in ein Word-File und druckte es aus. Fertig. 5 bewegende Jahre der Geschichte in 5 Minuten. Ihrem Vater erzählte sie, der Lehrer hätte ihnen am Tag zuvor gestanden, dass er seine Fragen ebenfalls mit ChatGPT erstellt hätte. Der Chatbot hatte also die Fragen gestellt und einen Tag später die Antworten gegeben. Man kann hier also mit Fug und Recht behaupten, ChatGPT hat mit sich selbst Hausaufgaben gemacht. Zu welcher Farce war hier lebendiger Geschichtsunterricht verkommen? Und welchen Sinn machen Hausaufgaben im Jahr 2025 überhaupt noch, wenn sie so ablaufen? Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte hier keinesfalls auf das arme Mädchen schimpfen. Sie ist nicht schuld. Hätte ich damals die Möglichkeiten gehabt, meine Hausaufgaben mit Chatbots zu machen, hätte ich vermutlich genauso genutzt. Mir geht es dabei um etwas viel Größeres. Wohin entwickelt sich unser Geist, wenn wir ihn immer weniger selbst nutzen und anstrengen? Das Gute ist, wir brauchen uns bei der Frage nicht ideologisch versteifen, denn anders als bei den historischen Ängsten vor den Technologien der Zukunft, können wir die Zusammenhänge heute, Gott sei Dank, richtig erforschen. Im Mittelpunkt dieses Podcasts wird daher stehen, was wir wirklich wissen. Punkt. Ohne politische Agenda, ohne Interessenskonflikte und vor allem ohne Hysterie. Es ist mir wichtig, dass wir uns ehrlich machen. ChatGPT ist es ja schließlich auch. Alle Experimente und Umfragen, die ich jetzt gleich nennen werde, spiegeln dabei nur den aktuellen Stand der Forschung wider. Ich bin mir völlig im Klaren darüber, dass die Sachlage in 5 Jahren vielleicht eine andere ist, weil wir dann schon deutlich mehr über die Vorteile und Nachteile der KI wissen. Und wer weiß, vielleicht steigern wir unsere geistigen Fähigkeiten in den nächsten Jahrzehnten ja sogar dramatisch. Aber ohne an dieser Stelle zu sehr zu spoilern, darf ich hier bereits vorwegnehmen, derzeit sieht es leider eher nicht danach aus. Beginnen wir unsere wissenschaftliche Analyse mit dem Blick auf das Gute. Typisch Psychiater. In welchen Bereichen haben wir uns in den letzten Jahren erwiesenermaßen kognitiv gesteigert? Wir machen es kurz. Ehrlich gesagt, bislang nirgendwo. Ich konnte keine ernstzunehmende Studie finden, die eine eindeutige Steigerung kognitiver Fähigkeiten bei Personen belegt hätte, die ihre geistigen Aufgaben an Chatbots delegieren. Manche behaupten zwar, dass sie ihre Stärken viel besser ausspielen könnten, seit ChatGPT ihnen lästige Recherche- oder Formulierungsarbeiten abnähme, aber hier ist vor allem Wunschvater des Gedankens. Bislang fehlt nämlich jedweder wissenschaftlicher Beweis, dass Schüler, Studenten oder Erwerbstätige, die sich an einer Stelle geistige Arbeit ersparen, die gewonnene Zeit an anderer Stelle in umso tieferes Denken investieren, geschweige denn darin besser werden. Ich sprach vor kurzem mit einem Studenten darüber und der schlug mir vor, doch ChatGPT selbst hierzu mal zu befragen. Ich fand die Idee irgendwie witzig, war aber zunächst ein bisschen skeptisch, ob der Chatbot wirklich neutral wäre in der Beantwortung der Frage. Eine alte Redensart lautet schließlich, wer einen Sumpf trockenlegen will, darf die Frösche nicht fragen. Aber nur eine Woche später schrieb mir der Student, der Chatbot hätte ebenfalls keine überzeugende Studie dafür finden können, dass sich irgendeine Denkfähigkeit verbessert, wenn man mit dem Chatbot zusammenarbeitet. Sieh mal an, ich war echt beeindruckt. Das eine kann man Chatbots also schon mal zugutehalten. Sie sind wenig selbstverliebt. Betrachten wir als nächstes die Dinge, die sich möglicherweise etwas verschlechtert haben, seitdem wir bestimmte Denkleistungen an das Internet oder an Chatbots auslagern. Reisen Sie mit mir bitte kurz in die späten 1970er Jahre. Damals stellte der neuseeländische Forscher James R. Flynn fest, dass die IQ-Werte der Bevölkerung im 20. Jahrhundert in fast allen Industrienationen um etwa 3 Punkte pro Jahrzehnt zugenommen hatten. vermutlich durch eine insgesamt bessere Gesundheitsversorgung, eine ausgewogenere Ernährung und ein höheres Bildungsniveau. Doch Achtung, dieser Trend endete gegen Ende des 20. Jahrhunderts. Eine deutsch-österreichische Analyse der IQ-Werte mehrerer westlicher Länder deuten aktuell auf einen umgekehrten Flynn-Effekt hin, also eine Stagnation, teilweise sogar eine Abnahme der IQ-Werte, und zwar etwa seit dem Beginn der 2000er Jahre. Besonders betroffen sind den Untersuchungen zufolge die fluiden Fähigkeiten, also das flexible Denken, das Problemlösen und das logische Schlussfolgern. Was sind die Ursachen hierfür? Genetische Veränderungen scheiden weitgehend aus, da der Zeitraum hierfür viel zu kurz wäre. Auch die Ernährung kommt nicht in Frage. Die hat sich nämlich im Allgemeinen über die letzten Jahre immer weiter verbessert. Heute Morgen habe ich noch einen Radieschen-Smoothie getrunken mit Rote-Bete-Pulver und Chiasamenöl. Wie soll ich bei so viel Vitaminen verblöden? Stattdessen scheint den Forschern zufolge ein wesentlicher Faktor der digitale Medienkonsum und ein oberflächlicheres Lesen und später darüber nachdenken zu sein. Sowie, Achtung, eine geringere geistige Anstrengungsbereitschaft und eine nachlassende Konzentrationstoleranz, also die Fähigkeit, sich längere Zeit geistig mit etwas auseinanderzusetzen und sich durchzubeißen. Einfach ausgedrückt, wir werden geistig fauler und trainieren unser Denken weniger. Schon seit der Einführung der ersten Suchmaschinen wie Yahoo oder Google Ende der 1990er Jahre gibt es eine recht gute Evidenz für eine zunehmende geistige Trägheit. So erschien in der Zeitschrift Science im Jahr 2011 die aufsehenerregende Arbeit einer Forschungsgruppe der Columbia University, in der die Forscher nachwiesen, dass wir durch die Nutzung von Internet und Suchmaschinen gedächtnisfauler werden. Je verfügbarer die Informationen sind, die wir sofort aus dem Netz herunter oder auch dorthin hochladen können, desto weniger strengen wir uns an, sie selbst zu speichern. Die Inhalte verbleiben oberflächlicher im Gehirn und werden vergleichsweise schnell auch wieder gelöscht. Nach dem Motto, warum soll ich mir etwas merken, das auf Knopfdruck verfügbar ist? Die Psychologin Diana Tamia von der Princeton University stellte im Verlauf eines weiteren Experiments fest, dass sich ihre Probanden, die bei einem Spaziergang durch eine Stadt ständig irgendwelche Fotos machten und sie anschließend über die sozialen Netzwerke teilten, im Nachhinein deutlich schlechter an die Sehenswürdigkeiten erinnerten, als diejenigen, die ihre Umwelt aufmerksam betrachteten, ohne dabei ständig Fotos zu machen. In der Wissenschaft sprechen wir bei diesem Phänomen vom sogenannten Cognitive Offloading. Das heißt, je stärker wir uns darauf verlassen, dass Informationen, egal welcher Art, auf irgendeiner Festplatte gespeichert werden, desto schwächer sind unsere eigenen Erinnerungen an sie. Unsere Gedächtnisfunktion bleibt uns prinzipiell natürlich weiterhin erhalten, aber wir trainieren sie im Alltag deutlich weniger. Und damit fällt uns die eigene Merkfähigkeit umso schwerer, wenn wir sie mal brauchen. Schauen wir uns als nächstes die Kreativität an. Hilft uns die KI, einfallsreicher zu werden, seitdem wir sie für uns schreiben, malen und komponieren lassen? Eine ganz aktuelle Meta-Analyse über 28 relevante Studien anhand von 8200 Teilnehmern zeigte zunächst einmal eine gute Nachricht. Bezogen auf die Anzahl der Ideen kann die Kombination aus Mensch und KI die Einzelleistung von Mensch oder KI übertreffen. Einfach ausgedrückt, wenn Mensch und Maschine zusammenarbeiten, steigt der Einfallsreichtum. Vielleicht, weil sich beide gegenseitig stimulieren. Allerdings zeigten die Wissenschaftler auch, die Originalität der Ideen nahm während der Kooperation ab. Zusammengefasst führte die Zusammenarbeit also zu etwas mehr Ideen, aber dafür auch zu mehr Eintönigkeit. Ein 30-tägiges Laborexperiment an 61 Studenten aus Peking zeigte außerdem, dass der Einfallsreichtum der Probanden in dem Moment, als sie ChatGPT nach ein paar Tagen der Nutzung plötzlich nicht mehr zur Verfügung hatten, wieder auf ihr Ausgangsniveau zurückfiel. Es war also keinerlei Lerneffekt zu beobachten. ChatGPT machte die Studenten nicht kreativer. Eher im Gegenteil. Als die Forscher das kreative Denken ihrer Studenten nämlich im Nachhinein untersuchten, stellten sie fest, dass die Probanden die Homogenität der Chatbots übernommen hatten. Im Laufe der Zeit dachten die Nutzer also eher wie die Chatbots und nicht mehr wie sie selbst. Die Studie stimmte mich sehr nachdenklich. Menschlicher Einfallsreichtum ist doch viel mehr als das, was Chatbots aus ein paar Buchstaben zusammensetzen. Streng genommen generieren Sprachmodelle das Neue immer nur aus dem Alten. Es ist eher eine smarte Form des Recyclings, wenn man so will. Die wirklich bahnbrechenden Ideen der Menschen entstehen jedoch aus uns selbst heraus, durch nicht erklärbare Intuition und unkonventionelles Querdenken. Den aktuell existierenden Studien zufolge geht das während der Zusammenarbeit mit Chatbots eher etwas verloren, statt dass es gefördert wird. Die Ergebnisse stellen also die These sehr in Frage, dass ChatGPT angeblich die menschliche Kreativität steigern und weiterentwickeln würde. Wissenschaftlich lässt sich das derzeit nicht bestätigen. Stattdessen übernehmen wir die Denkweise der Chatbots. Ich erinnere mich an Konrad Zuse, den Ingenieur, der Anfang der 1940er Jahre den ersten echten Computer baute. Viele Jahre später sagte er etwas, das sich zumindest auf das kreative Denken ein kleines Stück zu bewahrheiten scheint. Die Gefahr, dass der Computer einmal so wird wie der Mensch, ist nicht so groß wie die Gefahr, dass der Mensch einmal so wird wie der Computer. Zusammenfassend können wir also für das Gedächtnis und die Kreativität hier schon mal festhalten, Chatbots entlasten uns und greifen uns in vielerlei Hinsicht erfolgreich unter die Arme, aber uns selbst macht diese Kooperation geistig nicht besser, sondern eher etwas träger und weniger eigenständig. Interessant ist, dass viele Menschen genau das mittlerweile auch zu spüren scheinen. In einer Erhebung aus Pakistan und China im Jahr 2023 gaben mehr als zwei Drittel der 285 Befragten an, dass es ihnen gefühlt immer schwerer falle, noch eigenständig zu denken und autonom zu entscheiden, je öfter sie Chatbots und Sprachmodelle für sie arbeiten lassen würden. Der Befund deckt sich mit Beobachtungen, die auch englische Studenten an der Oxford University etwa zum gleichen Zeitpunkt machten. Sie nannten es Brain Rot. Übersetzt heißt das so viel wie Hirnfäule. Gemeint ist ein geistiger Denkzerfall, der dadurch auftritt, dass man sich kognitiv selbst kaum noch anstrengt, weil man wegen jeder Kleinigkeit gleich Google fragt oder Chatbots bittet, für sie kreativ zu werden. Die Oxford University Press machte den Begriff Brain Rot zum englischsprachigen Wort des Jahres 2024. Ganze 37.000 Menschen hatten sich für diesen Begriff entschieden, weil er etwas widerspiegelte, was viele bei sich und anderen wahrnahmen. Blicken wir doch einmal ins Gehirn, um zu schauen, ob an Brain Rot etwas dran ist. Eine Arbeitsgruppe vom MIT in Cambridge hat kürzlich genau das gemacht. In der Untersuchung sollten 54 Probanden ein paar Aufsätze schreiben. Und zwar entweder alleine oder mit der Unterstützung einer Internetsuchmaschine oder durch das vollständige Schreiben lassen eines Chatbots. Allen Probanden wurde dabei ein EEG abgeleitet, von dem man auf die kognitive Leistung rückschließen kann. Danach wurden die Hirnströme ausgewertet und die Aufsätze inhaltlich und sprachlich durch mehrere Gutachter beurteilt. Achtung, hier kommt das Ergebnis, halten Sie bitte Ihr Gehirn fest. Die Probanden, bei denen ChatGPT die Schreibaufgabe vollständig übernommen hatte, zeigte die geringste neuronale Aktivierung. Ihre Gehirne waren also in maximale Trägheit gerutscht. Mehr als 83% der Probanden konnten sich schon wenige Minuten später an keine einzige Formulierung mehr erinnern. Qualitativ waren die Texte zwar überwiegend korrekt geschrieben, aber inhaltlich waren sie vielfach ohne Biss und wirkten auf die Gutachter sprachlich austauschbar. Die Probanden mit Unterstützung durch eine Suchmaschine wiesen immerhin noch moderate Hirnaktivierungsmuster auf und mittelmäßige Schreibergebnisse. Diejenigen Probanden jedoch, die ihre Aufsätze vollständig selbst und ohne digitale Hilfe geschrieben hatten, zeigten nachweislich die größte Konnektivität zwischen verschiedenen Hirnzentren. Das heißt, die einzelnen Areale arbeiteten besser miteinander. Sie waren zwar insgesamt langsamer als ihre Kolleginnen und Kollegen, aber ihre Endergebnisse übertrafen alle anderen an Originalität. Die Hirnfäule, die manche subjektiv bei sich wahrnehmen, zeigt sich also neurophysiologisch nachweislich auch im Gehirn. Je mehr wir uns auf eine Technologie verlassen, desto entspannter scheinen wir uns geistig zurückzulehnen. Das konnte eine Untersuchung der Mellon University in Pittsburgh anhand von 319 Angestellten kürzlich zeigen. Diejenigen Probanden, die der KI am stärksten vertrauten, wiesen die geringste Bereitschaft auf, skeptisch zu bleiben und selbst nachzudenken. Das ist nicht ganz ohne Gefahr. Machen wir hierfür einen kurzen Ausflug in die Medizin. Sie haben mittlerweile sicher alle schon irgendwo gelesen, dass eine KI einem Radiologen in der Beurteilung von CT- oder Kernspinnenbildern überlegen sein kann. Das ist gar nicht sonderlich verwunderlich, denn die KI kann eine ungleich größere Datenmenge überblicken und daher Muster erkennen, die einem Menschen oftmals verborgen bleiben. Aber mich interessiert in diesem Podcast nicht, ob die KI oder der Mensch besser ist, sondern was die Nutzung von KI mit den Fähigkeiten von Menschen macht, die sich auf die Technik verlassen und ihr vertrauen. Mittlerweile wissen wir das. In einer Studie der Warren Alpert Medical School sollten erfahrene Radiologen Thoraxaufnahmen, also Bilder vom Brustkorb, danach beurteilen, ob Tumorveränderungen darauf zu erkennen seien. Dabei sollten sie die Bilder entweder alleine beurteilen oder die KI zur Rate ziehen. Die aber war vorher von den Forschern heimlich manipuliert worden, sodass sie oftmals völlig falsche Diagnosen stellte. Im Laufe der Zeit passierte etwas Bemerkenswertes. Je mehr sich die Radiologen an der KI orientierten, desto schlechter wurde ihre eigene Expertise. Ihre diagnostische Trefferquote, die vorher noch sehr gut war, sank durch die Zusammenarbeit mit der KI auf etwa 40% ab. Für die Richtigkeit ihrer Diagnose wäre es also besser gewesen, stattdessen eine Münze zu werfen. Es wirkt auf Patienten aber leider immer so wenig vertrauenserweckend, wenn man als Arzt bei einer Diagnose plötzlich eine Münze in die Luft wirft. Glauben Sie mir, ich habe es ausprobiert. Das Ergebnis der Studie ist recht unbequem, denn überall lesen wir derzeit von der Hoffnung, der Mensch könne sich in der Zusammenarbeit mit der KI zu ungeahnten kognitiven Leistungen aufschwingen. Für diese Behauptung gibt es aber leider derzeit überhaupt keine Belege. Es scheint vielmehr das Gegenteil der Fall zu sein. Forscher der Cambridge University haben zu dieser Fragestellung 106 Experimente ausgewertet. Und es zeigt sich, dass Teams aus Mensch und KI oftmals sogar eher schlechtere Leistungen zeigen als beide für sich alleine. Die Ursache hierfür ist die schon beschriebene geistige Trägheit. Wir verlassen uns auf die Ergebnisse der KI, ohne sie zu hinterfragen und sie mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen abzugleichen. Kurz gesagt, wir vertrauen immer mehr und denken immer weniger. In der Zeit wurde im Mai diesen Jahres von einer internationalen Umfrage durch EY berichtet, dass heute nur noch 31% der Befragten die Ergebnisse von KI gegenprüften. In Deutschland waren es sogar nur 27%. Und gerade einmal 15% sah überhaupt eine Notwendigkeit, die Ergebnisse der KI noch nachzubearbeiten. Alle anderen übernahmen sie praktisch vollständig. Dabei wäre kritisches Hinterfragen absolut notwendig. Es ist nämlich, wie wir alle wissen, keinesfalls immer richtig, was man von den Chatbots bekommt. Eine Auswertung von NewsGuard, die im August diesen Jahres 10 führende Chatbots auditierte, ergab, dass 35% der Aussagen zu Allgemeinwissen und Ereignissen in der Welt vollständig oder zumindest teilweise nicht korrekt waren. Und das hat mit neuen Versionen nicht etwa abgenommen, sondern erschreckenderweise sogar eher zugenommen. Etwas mehr Misstrauen wäre also durchaus angebracht. Diese Vertrauensseligkeit kann zu einem bedenklichen Gehorsam führen, denn wenn wir uns einmal daran gewöhnt haben, auf Algorithmen zu hören, tun wir auch eher, was sie empfehlen. In einem spannenden Experiment der University of Massachusetts sollten Versuchspersonen in unterschiedlichen Lebenssituationen mit einem Roboter interagieren. Er schlug Dinge vor oder half ihnen bei der Entscheidungsfindung. Mit der Zeit gewöhnten sich die Probanden an den Roboter und daran, ihm die Entscheidung zu überlassen. Dann führten die Forscher die Probanden in simulierte Notfallsituationen, darunter beispielsweise einen Feueralarm. Die Probanden konnten jetzt entweder selbst entscheiden, was sie tun wollten, oder dem Roboter Folge leisten. Das Ergebnis war erschreckend. Alle 26 Teilnehmer gehorchten den Empfehlungen des Roboters, wenn sie sich vorher an seine Ratschläge gewöhnt hatten. Das war selbst dann der Fall, wenn diese objektiv falsch waren, beispielsweise weil der Roboter die Teilnehmer im brennenden Haus in eine falsche Richtung rennen ließ. Der berühmte amerikanische Psychologe Burroughs Frederick Skinner sagte schon vor vielen Jahren einen bemerkenswerten Satz, als ob er diese Entwicklung vorausgeahnt hätte. Und die bisherigen Experimente scheinen ihm posthum recht zu geben. Der Satz lautet: Die Frage ist nicht, ob Maschinen einmal denken können, sondern eher, ob wir Menschen es weiterhin tun werden. Natürlich könnten Sie an dieser Stelle alle bis hierher zitierten Untersuchungen leugnen und einwenden: Ach, Herr Busch, jetzt seien Sie doch halt mal nicht so von gestern. Menschen haben mit dem Fortschritt schließlich immer wieder irgendwelche Fähigkeiten verloren, die Generation vor ihnen noch besaßen. Viele können heute schließlich auch keinen Knopf mehr annähen, einen Fahrradschlauch reparieren oder mit einem Kompass umgehen. Vielleicht braucht der moderne Mensch gar nicht mehr so viel denken, weil es uns die KI ja endlich abnimmt. Ich gebe gerne zu, dass an dem Gedanken gar nicht alles falsch ist. Die Zeiten ändern sich und mit ihnen natürlich auch unsere Alltagskompetenzen. Meine Oma war noch überzeugt davon, dass ich es im Leben zu nichts bringen würde, wenn ich nicht meine kaputten Socken stopfen könne. Irgendwie habe ich bislang dennoch überlebt. Umgekehrt war Oma immer total beeindruckt, wenn ich früher die Batterien in ihrer Fernbedienung wechseln konnte. Für sie grenzte das an Magie. Mein Gott, Junge, du musst unbedingt mal Ingenieur werden mit deiner technischen Begabung, hat sie immer gesagt. Ich glaube jedoch, dass wir das Stopfen von Socken nicht einfach so auf menschliche Denkleistungen übertragen dürfen. Sich etwas zu merken oder zu lernen, eine Idee selbst zu entwickeln und bei all dem kritisch zu denken, wird auch mit Sicherheit in Zukunft sehr wichtig bleiben. Wir werden präzise denken können müssen. Und sei es nur, um Algorithmen zu bezweifeln und ihre potenziellen Fehler zu erkennen. Wir werden aufmerksam bleiben müssen, um Lügen zu erkennen in einer Welt, in der jetzt schon so unerträglich viel Quatsch behauptet wird. Wir werden selbst kreativ denken können müssen, um bei Bedarf eine besonders pfiffige Lösung für ein Problem zu finden oder um die Dinge vielleicht von einer ganz ungewöhnlichen Blickrichtung betrachten zu können. Für all das braucht es Vorwissen, Lebenserfahrung und die Fähigkeit, sich mit Dingen geistig tief auseinanderzusetzen. Nur so entsteht das, was Aristoteles einmal Phronesis nannte. Er meinte damit eine kluge Urteilskraft, dank der wir Menschen in den meisten Fällen treffsicher und autonom entscheiden können, ohne immer abhängiger davon zu werden, dass es andere für uns übernehmen. Was also können wir tun? Machen wir uns zu Beginn klar, unsere Denkkraft verhält sich ein kleines bisschen wie ein Muskel. Nur wenn wir sie trainieren, können wir sie auch zum Wachstum bringen. Im Muskelsport hängt es bekanntlich zum Großteil von den Gewichten ab. Je höher sie sind, desto stärker ist der Wachstumsreiz. Im Geistigen hängt es von der Arbeitstiefe ab. Je tiefer wir uns in etwas versenken, desto stärker ist die neuronale Aktivierung im Gehirn. Ganz ohne Anstrengung geht es also nicht. Sonst wächst und verbessert sich nichts. Das klappt beim Muskelsport schließlich auch nicht. Wenn Sie im Fitnessstudio nur gemütlich an der Bar sitzen und dabei zuschauen, wie andere trainieren, wachsen Ihre eigenen Muskeln ja auch nicht. Sie müssen selbst an die Langhantel. Solange wir Chatbots für uns die Arbeit machen lassen, sparen wir ohne jeden Zweifel Zeit und es bleibt angenehm bequem. Aber das eigenständige Denken trainieren wir dabei kaum. Mehr noch, es kann, wie wir gesehen haben, stellenweise sogar verkümmern. Unser Gehirn baut sogar Nervenzellen ab, die nicht gebraucht werden. In der Neurobiologie nennt man dieses Grundgesetz Use it or lose it. Nutze dein Gehirn oder verliere es. Durch den Verlust des Denktrainings werden wir im Laufe der Zeit abhängiger von digitalen Helfern und sind umso hilfloser, wenn wir dann plötzlich einmal auf uns alleine gestellt sind. Auch das ist leider mittlerweile belegt. Forscher der University Pennsylvania zeigten an rund 1000 Gymnasiasten, dass die Schüler mit Hilfe eines Chatbots ihre Mathematikaufgaben zwar besser lösen konnten, aber Achtung, der Effekt hielt nur so lange an, wie die Schüler die Bots auch nutzten. Wenn sie dagegen einmal in einer anschließenden Prüfung ohne die Hilfe des Chatbots auskommen mussten, schnitten sie sogar um rund 17% schlechter ab, verglichen mit den Mitschülern, die ihn bislang nie genutzt und stattdessen ihren eigenen Denkmuskel trainiert hatten. Das Experiment zeigt somit also, die Nutzung der KI mag kurzfristig helfen, Aufgaben besser oder vielleicht zeiteffizienter zu lösen. Aber die eigenen Problemlösefertigkeiten werden dadurch nicht gesteigert. Immer wieder liest man, die Technologie sei halt nur so gut oder so schlecht, wie man sie nutze. Man müsse die Chatbots einfach richtig einsetzen. Nicht als Antwortgeber, sondern als Fragensteller. Also so ein bisschen wie ein Lehrer oder ein Coach, der einem selbst etwas abverlange und der einen geistig so richtig fordere. Dann würde man an der Aufgabe auch wachsen. Puh, das mag in der Theorie ein guter Ansatz sein, verkommt aber in der Praxis eher zu einem Lippenbekenntnis. Denn kaum ein Schüler, Student oder arbeitender Mensch nutzt Sprachmodelle heute auf eine solche eher anstrengende Weise. Die Wahrheit ist doch, und hier sollten wir uns ehrlich machen, wir nutzen sie so, wie es für uns maximal leicht ist. Sieh das Beispiel der Geschichtshausaufgabe über die Französische Revolution. Warum sollten sich Menschen freiwillig etwas schwerer machen, als es sein müsste? Genau in dieser Bequemlichkeit liegt das Risiko, auf das ich hinweisen möchte. Es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, KI für bestimmte Lern- oder Arbeitsprozesse unterstützend zu verwenden, sei es als Recherchetool, als Formulierungshilfe oder als Fragecoach, der das eigene Wissen prüft und ein bisschen beim Lernen assistiert. Aber wir sollten dabei nicht zu passiv werden. Eigenständiges Denken ist zweifelsohne anstrengender und kann manchmal auch ein Gefühl von Unsicherheit erzeugen, aber genau das macht unser Denken dafür unabhängig, frei und originell. Die Philosophin Hannah Arendt sprach einmal vom Denken ohne Geländer. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Als Mensch lernen wir zu laufen, ohne uns ständig irgendwo festzuhalten. Beim Fahrrad schrauben wir irgendwann die Stützräder ab, um selbst fahren zu können. Warum schaffen wir umgekehrt neuerdings beim Denken immer mehr Geländer um uns herum, an die wir uns klammern? Dabei gäbe es im Alltag genügend charmante Möglichkeiten, um sich ein kleines bisschen herauszufordern und geistig freihändiger zu werden. Ich nenne Ihnen mal ein paar Beispiele. Erstens, speichern Sie sich doch künftig nicht jede Kleinigkeit sofort ins Handy, sondern erst einmal in Ihr Gedächtnis. Dafür haben Sie es nämlich. Merken Sie sich beispielsweise die Lebensmittel, die Sie einkaufen möchten, statt sie alle gleich aufzuschreiben. Falls Sie trotzdem mal was vergessen, dann behaupten Sie gegenüber Ihrem Partner einfach felsenfest, also das hätte ihn doch so niemals aufgetragen, er müsse sich da irren. So mache ich es auch. Hat noch nie funktioniert. Speichern Sie sich die Telefonnummer eines Kunden oder eines Kollegen in Ihrem Kopf, zumindest bis zum Abend, dann können Sie sie aufschreiben. Aber durch all diese Kleinigkeiten trainieren Sie Ihr Gedächtnis. Und ein solches Training ist einer von vielen Faktoren, dem geistigen Verfall in höherem Alter vorbeugen zu können. Zweitens, beobachten Sie Ihre Umwelt ganz sorgfältig, beispielsweise wenn Sie sich in einer Stadt bewegen. Orientieren Sie sich zunächst einmal so, ohne die Hilfe von Google Maps. Das stärkt den Hippocampus in Ihrem Gehirn, der ist nämlich für Gedächtnis und für Raumorientierung verantwortlich. Wussten Sie, dass Londoner Taxifahrer, die über 25.000 Straßennamen Londons für ihre Ortskenntnisprüfung auswendig lernen mussten, interessanterweise eine vergleichsweise geringere Alzheimer-Rate haben? Der Hippocampus, der bei der Alzheimer-Demenz kleiner wird, nimmt nämlich umgekehrt etwas an Volumen zu, wenn wir permanent lernen und üben, uns zu orientieren. Jetzt brauchen Sie deswegen nicht gleich Taxifahrer werden, aber ein guter Anfang wäre es schon mal, hin und wieder selbst durchs Leben zu navigieren, ohne ständig auf den blauen Punkt auf dem Bildschirm zu starren. Drittens, versuchen Sie eine einfache mathematische Aufgabe erst einmal eigenständig auszurechnen, statt sie sofort in den Taschenrechner zu tippen oder bei ChatGPT einzugeben. Keine Sorge, falls Sie die statistische Streuung eines Prädiktors mithilfe der quadrierten Abstände der Mittelwerte im Rahmen einer multiplen Regression berechnen möchten, dann holen Sie sich gerne sofort digitale Unterstützung, ist doch klar. Aber eine einfache Multiplikation oder Division im Kopf zu rechnen, dürfte eigentlich jeder schaffen. Falls Sie das Gefühl haben, das überfordert Sie bereits, genau dann wird es Zeit, jetzt damit anzufangen. Die eigenen Kalkulationsfähigkeiten kann man nämlich prima trainieren und Sie werden sehen, Sie werden immer besser, je mehr Sie üben. Viertens, schreiben Sie das Gedicht zum runden Geburtstag Ihres lieben Verwandten oder die Rede anlässlich eines Jubiläums selbst, ohne ChatGPT. Und das wird ohne jede Frage länger dauern, natürlich, aber Genau das stimuliert ihre Nervenzellen und trainiert ihre sprachlichen Fähigkeiten. Außerdem wird ihre Rede oder ihr Gedicht dadurch einzigartig, denn sie kommt ja von ihnen selbst. Das macht es zu einem besonders wertvollen Geschenk. Es wird die Zuhörer deutlich mehr rühren, während sie sehen, und sie selbst macht es stolzer. Fünftens, denken Sie grundsätzlich erst selbst, bevor Sie Google oder ChatGPT befragen. Vieles können Sie sich nämlich logisch erschließen, wenn Sie kurz nachdenken und sich geistig etwas anstrengen. Und was Sie dann immer noch nicht wissen, das können Sie im Dialog mit einem Chatbot ja eventuell ergänzen. Nutzen Sie die Sprachmodelle mehr als Sparringspartner, die Wissenslücken aufdecken und Sie zum Weiterdenken animieren, aber weniger als Denkersatz, die Ihnen vollständig die geistige Arbeit abnehmen. Mit Sicherheit finden Sie viele weitere Beispiele für ein bisschen Gehirntraining im Alltag. Sie werden bei all dem sehen, Sie brauchen die KI gar nicht für jede Kleinigkeit, denn Sie bekommen ganz, ganz viel genauso gut selbst hin, wenn Sie bereit sind, sich etwas zu vertiefen. Diese Erkenntnis hat etwas ungemein Stärkendes. Es befreit Sie nämlich aus der Abhängigkeit, bei jedem Problem sofort zum Handy greifen zu müssen. Wir verkaufen uns unter Wert, wenn wir glauben, wir könnten heute alles einfach so an die Maschinen abgeben. Die Professorin Sherry Turkle vom MIT in Cambridge macht es sich seit Jahren zur Lebensaufgabe, die Auswirkungen von Technologien auf die Fähigkeiten von Menschen zu untersuchen. Sie sagte einmal einen sehr schönen Satz. Er lautet: Wir trauen den Maschinen meist mehr zu, als sie können. Aber uns selbst trauen wir meist weniger zu, als wir sollten. Übrigens, wenn es Ihnen bei all dem gar nicht so sehr auf Ihr eigenes Gehirn ankommt, dann könnten Sie es gegebenenfalls auch für die Umwelt tun. Das Unternehmen OpenAI, das ChatGPT im November 2022 auf die Welt brachte, rief kürzlich in einem Statement ausdrücklich dazu auf, den Chatbot bitte nicht für jede Kleinigkeit zu nutzen. Das würde nämlich helfen, Strom zu sparen. Eine einzelne Anfrage bei ChatGPT kostet nämlich 0,5 Wattstunden. In vielen Fällen sogar eine Wattstunde, bei komplexen Recherchen teilweise sogar bis zu 2 Wattstunden. Damit entspricht eine einzelne Anfrage also etwa der Energiemenge, mit der man sein Handy ungefähr 12 Minuten laden kann, die ein Bluetooth-Lautsprecher für 20 Minuten Musik benötigt oder die eine kleine Fahrradlampe braucht für 1 Stunde Licht. Bei 2,5 Milliarden Anfragen, die derzeit täglich gepromptet werden, ist das eine riesige Menge Energie. Bitte nehmen Sie es humorvoll, aber wer weiß, vielleicht könnte ein wesentlicher Teil der Klimarettung ja darin bestehen, einfach wieder eigenständiger zu denken. So, bitte machen Sie es sich ganz bequem in Ihrem Kinosessel und genießen Sie etwas Popcorn, aber essen Sie es langsam, denn angesichts der Geschichte könnte man sich schnell daran verschlucken. In dem wirklich sehr sehenswerten Animationsfilm Wall-E haben unsere Nachfahren in naher Zukunft den Planeten leider nicht in den Griff bekommen. Die Erde erstickt im Müll, den Jahrzehnte unentwegten Konsums hinterlassen haben. Die wenigen, noch Überlebenden, haben ihre leblose Heimat verlassen und kreuzen auf einem luxuriösen Weltraumkreuzfahrtschiff im Orbit, während ein paar übrig gebliebene Roboter unten auf dem Planeten die Reste wegräumen. In einer späteren Szene des Films werden wir Zeuge der überlebenden Menschen in diesem Raumschiff. Wir sehen, unsere Nachfahren liegen faul und träge auf Liegestühlen und blicken den ganzen lieben Tag völlig sinnentleert in irgendwelche Bildschirme. Sie sind übergewichtig, konsumgierig und geistig und motorisch praktisch vollständig abhängig von Maschinen. Nur dank der KI können sie überhaupt noch überleben, weil sie ihre eigene Fähigkeit vollständig an die Maschinen delegiert und damit abtrainiert haben. Was hier in Gestalt eines harmlosen Kinderfilms daherkommt, entpuppt sich am Ende der Geschichte als eine, ja, ich will mal sagen, etwas schmerzvolle Dystopie, einer möglichen Entwicklung unserer Spezies. Natürlich ist alles in dem Film satirisch etwas überzeichnet, aber es bleibt ein schaler Nachgeschmack. Sind wir auf dem Weg in eine solche Zukunft? Durch die künstliche Intelligenz, die aktuell in atemberaubender Geschwindigkeit so ziemlich alle Lebensbereiche durchdringt, bekommen wir zweifellos als Gesellschaft viel Gutes. Ich möchte das hier nochmal in aller Ausdrücklichkeit erwähnen. Aber wir geben im Gegenzug schon jetzt auch viele kostbare Dinge her. So tauschen wir Genauigkeit gegen Geschwindigkeit. Wir tauschen eine gesunde Skepsis gegen leutseliges Vertrauen. Wir tauschen kreatives Herumspinnen gegen recycelte Fertigware. Und wenn ich mir die aktuelle Datenlage so anschaue, bin ich mir nicht sicher, ob sich jedes dieser Tauschgeschäfte für uns Menschen wirklich lohnt. Denn wer sich alles vordenken lässt, denkt irgendwann nicht mehr selbst. Und wer ständig mit mundgerechten Antworten versorgt wird, hört irgendwann auf, Fragen zu stellen. In einer komplexen Welt werden umfassende Denkfähigkeiten aber die Grundlage für jene Ideen und Entscheidungen sein, mit denen wir die gesellschaftlichen Herausforderungen der nahen Zukunft gestalten. Und wenn wir diese über Hunderttausende von Jahren entwickelten und ausgereiften menschlichen Kompetenzen nicht vollständig an Maschinen auslagern und nach verlernen wollen, bis wir völlig hilflos und unmündig im Orbit kreisen, sollten wir uns vielleicht stärker als bislang auf diese Fähigkeit besinnen. Wir sollten sie üben und ich glaube, wir sollten sie auch unseren Kindern beibringen. Dafür brauchen wir einerseits tragfähige Modelle für die Erziehung unserer Kinder und die Nutzung von Chatbots an Schulen und Universitäten, aber, und darauf kam es mir ja heute an, andererseits kommen wir alle nicht an der Frage vorbei, die wir uns jeden Tag kritisch stellen müssen: Was von meinem Gehirn gebe ich an die Maschine ab und was mache ich künftig weiterhin selbst, auch wenn es geistig anstrengend ist? Ich würde vorschlagen, nutzen wir lieber wieder mehr unser Gehirn. Darüber verfügen tun wir ja immerhin noch. Liebe Hörerinnen und Hörer, bitte sehen Sie es mir nach, dass ich in dieser Folge ein paar mehr Studien und Experimente zitiert habe, als es vielleicht sonst der Fall ist. Aber ich wollte diese so wichtige Diskussion nicht auf dem Niveau eines Stammtisches führen und auch nicht auf der Grundlage von Polemik und schon gleich gar nicht im Klammergriff von Ängsten, sondern unter der Berücksichtigung von validen Daten, die uns bereits jetzt vorliegen. Lassen wir uns deswegen das Wesentliche nochmal in 3 bis 4 Sätzen wiederholen. Durch die Hilfe von Google und Chatbots verrichten wir im Alltag heute einen Großteil unserer geistigen Aufgaben schneller und effizienter. Die Arbeit ist zudem ein ganzes Stück bequemer geworden. All das ist gut so. Aber sämtliche Studien, die derzeit vorliegen, konnten bislang keine Steigerung irgendwelcher Denkkompetenzen belegen, seitdem uns die KI unter die Arme greift, sondern eher, dass wir abhängiger von ihr werden. Wir lassen uns geistig stärker fallen, weil wir den Technologien zunehmend vertrauen. Und die Studienlage zeigt, je mehr wir mit der KI zusammenarbeiten, desto weniger kritisch und desto weniger originell denken wir selbst, wenn sie mal weg ist. Unser Gehirn arbeitet objektiv nachweislich nicht mehr auf Hochtouren, sobald es geistige Arbeit abgenommen bekommt. Auch das zeigen uns die ersten Daten. Dadurch verroht unser Denken nicht vollständig, aber wir trainieren bestimmte Dinge im Alltag eben deutlich weniger, wie etwa Gedächtnis, Orientierung, Kreativität und Entscheidungskompetenz. Die Fähigkeiten verkümmern also ein kleines bisschen. Zusammenfassend mag die Nutzung von Chatbots also aus technologischer Sicht ein immenser Fortschritt sein. Bezogen auf die individuellen geistigen Fähigkeiten könnten sich Chatbots aber in Zukunft eher als Rückschritt erweisen. Ich persönlich glaube, dass wir deswegen schon heute darüber nachdenken sollten, wohin der unkritische Einsatz von Chatbots morgen führen könnte. Die größte Dummheit wäre es nämlich vermutlich, eine Entwicklung zu übersehen, die wir vielleicht irgendwann nicht mehr beeinflussen können. Der US-Wissenschaftler Roy Charles Amara formulierte Anfang der 1970er Jahre bereits ein in der Zukunftsforschung bis heute vielfach bestätigtes Gesetz. Es lautet: Wir neigen dazu, die Auswirkungen einer Technologie kurzfristig zu überschätzen, aber langfristig zu unterschätzen. Trotz der rauschartigen Begeisterung, mit der die neue KI aktuell in den Schulen und Universitäten, im Arbeitsleben oder auf Social Media frenetisch gefeiert wird, wäre es, glaube ich, genau deswegen ratsam, sich nicht vor der Frage wegzuducken, wie wir unsere geistige Mündigkeit auch in naher Zukunft bewahren können. Am besten ist, wir stellen diese Frage schon heute, aber nicht ChatGPT, sondern uns selbst. Ich schlage Ihnen etwas vor. Lassen Sie uns gemeinsam dafür Sorge tragen, dass unsere künstlich immer intelligenter werdende Welt ihre menschliche Intelligenz nicht vollständig verliert. Den dafür nötigen Schritt formulierte der Philosoph Immanuel Kant schon vor etwa 300 Jahren. Er lautet, sich aus seiner geistigen Unmündigkeit zu befreien und selbst zu denken. Das gilt übrigens für jeden Menschen auf unserem schönen Planeten, völlig unabhängig von seinem Bildungsniveau oder seiner Herkunft. Gerade in der aktuellen Zeit scheint es lohnenswert, sich noch einmal an Kants klugen Worte zu erinnern. Philosophen bezeichnen seine zentrale Botschaft zwar als Imperativ, aber für mich lag in dem Appell eigentlich immer auch eine Art Erlaubnis. Wir sollten und wir dürfen den Mut haben, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.